Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Massimo Majo ist hier mit dem Kompressor-Podcast. Hallo. Wie sieht das perfekte Fußballtrikot aus? Wie genau muss die Zahl auf dem Rücken aussehen? Wie muss die Schrift gestaltet sein, das Gesamtbild? Fußball ist ein Riesenbusiness und natürlich spielt da auch die Typografie eine ziemlich wichtige Rolle im Marketing und beim Design all dieser großen Clubs. Und wie sich das gewandelt hat in den letzten Jahrzehnten, das kann man wunderbar nachschauen in dem Buch Football Type 2 über die Geschichte der Typografie im Fußball. Wir haben den Typografen und Fußballfan Erik Spiekermann dazu befragt und wollten wissen, was für ihn denn eine gelungene und vielleicht auch spannende Fußballtypo ausmacht.
Naja, spannend sind nicht immer die Sachen, die man besonders schnell lesen kann. In diesem Fall ist ja der Konflikt für die Entwerfer sehr groß. Es muss, wie Sie sagen, schnell zu lesen sein. Heute hat man ja, glaube ich, bis zur Nummer 90 bei Fußballspielen. Ja. Früher gab es auch nur 11. Und wenn einer umfiel, dann gab es auch keine Auswechslung. Also als es mit den Nummern anfing in den 30er Jahren. Heute müssen sie auch noch den Club eindeutig identifizieren, wenn es geht, dass man von der Nummer schon weiß, aha, das ist AC, BC, FC sowieso. Dann gibt es vielleicht noch einen Sponsor im Hintergrund. Wir hatten in Deutschland mal sogar die Nationaltrikots waren von Daimler-Benz oder Mercedes-Benz gesponsert. Das waren auch das Mercedes-Benz-Alphabet hinten drauf. Wolfsburg hatte das mal. Inzwischen hat es anscheinend der DFB verboten. Mhm. Dass die direkten Sponsoren da auch auftreten. Inzwischen sind aber diejenigen, die großen Sponsoren, die Hersteller, also die Pumas und Adidas dieser Welt. Mhm. Die wollen natürlich, dass die Fans die Trikots kaufen und deswegen jedes Jahr ein neues machen. Ja. Und da kommen Sachen bei raus, wo man vielleicht wieder, wir wissen ja vielleicht auch bei der Weltmeisterschaft vor 2 Jahren, die Deutschland so unrühmlich ausgestiegen hat, dass da Trikotnamen waren und auch Ziffern, die man nicht unbedingt entziffern konnte. Man wusste zwar, wie die Spieler heißen, aber man hat sie an den Namen nicht erkannt.
Ja.
Da war also Adidas etwas stärker im Vordergrund als der eigentliche Zweck dieser Nummern.
Also es ist auf jeden Fall so, dass es mittlerweile Millionen-Business ist, diese Gestaltung der Marke und die Typografie, das gehört dann natürlich mit da rein. Was würden Sie denn sagen, was macht denn das mit diesem Designprozess, mit diesem kreativen Prozess von Design und Gestaltung?
Na, ich finde grundsätzlich Designaufträge, Gestaltungsaufträge sehr spannend, die sehr enge Vorschriften haben. Also wenn jemand sagt, setz dich, mach mal irgendwas, dann wäre ich ja Künstler. Dann würde ich mich morgens vor die Leinwand setzen und abends ein Bild haben oder ein Gedicht geschrieben haben. Toll ist es, wenn man sagt, also du hast eben Nummer 1 bis, was weiß ich, 99. Du musst eventuell lange Namen von Spieler unterbringen. Also wenn ich Spiekermann heiße, habe ich schon ein Problem. Mhm. Oder irgendwelche langen Holländer, Van der Kerke, sowas. Dann gibt es ein Problem. Da muss eine Selbstähnlichkeit zu dem her, was der Verein sonst da hat. Vielleicht muss es in einer bestimmten Farbe sein, es muss vielleicht negativ sein. Ich muss also Namen unterbringen und eine Nummer und vielleicht noch den Namen des Sponsors oder des Vereins auf die Vorderseite. Also es sind ganz, ganz enge Parameter. Mhm. Es muss allen gefallen, vor allem den Vereinsleuten. Und nun weiß man, spätestens seit der DFB solche Aufträge ausgibt, dass Vereinsleute nicht unbedingt immer die Leute sind, die man eigentlich als Auftraggeber möchte. Weil die kommen aus anderen Hintergründen und haben dann schon sehr eigene Vorstellungen. Also ich finde das andererseits aber spannend, dass man mit Leuten sich auseinandersetzen muss, die ihre eigenen Vorstellungen haben und dazu die technischen Parameter. Das ist ein sehr, sehr toller Auftrag, finde ich.
Und ein sehr komplexer Auftrag, wie das klingt. Sie haben sich mal, es klang schon so ein bisschen ziemlich kritisch geäußert zur Gestaltung der Trikots der deutschen Nationalmannschaft. 2017 haben Sie bei Twitter geschrieben, eine blödere und noch unlesbare Schrift für die neuen DFB-Trikots hätte man nicht finden können. Manieriert, antiquiert, peinlich. Was genau hat Sie gestört und wieso gibt es dann trotzdem solche Trikots?
Ich habe über die Kultur der Auftraggeber ja schon gerade angefangen. Also dieser deutsche Trikothersteller im Fränkischen, dessen Bruder eine andere Firma betrieb, hatte mich mal angerufen, einen Praktikant. Ich sollte doch mal, ob ich nicht eine Schrift für sie machen wollte. Ich sagte, na wunderbar, würde ich gerne machen. Ich schicke Ihnen mal einen Kostenvorschlag. Nein, Geld gäbe es leider nicht, aber dafür würde meine Schrift ja überall gesehen. Also dieser alte Trick, man kriegt zwar kein Geld, aber dafür wird man berühmt. Dann war ich damals schon Mitte 60 und wollte nicht mehr berühmt werden, schon gar nicht umsonst. Das ist ein bisschen die Kultur bei denen. Was mich bei diesen damals von Adidas gesponserten Trikots am meisten gestört hat, war erstmal, dass es wirklich unlesbar war. Das passiert immer, wenn jemand, der eine Designaufgabe angeht, eine vorgefasste Vorstellung hat von etwas, was mit dem Thema nichts zu tun hat. Also wenn man eine Schrift danach entwirft, dass sie in ein Quadrat reinpassen muss oder aussieht wie Blumen auf einem Baum oder wie Hundekacke, dann wird das nichts, weil Schrift kommt von Schreiben. Wir sind da Sachen gewöhnt. Ein A muss aussehen wie ein A und ein B wie ein B und ein O ist immer rund, relativ rund zumindest. Und diese Schrift war eben, wie das Marketing auch sagte, das war, glaube ich, der Hauptpunkt, sie würde auf russische Konstruktivisten zurückgehen. Es ging ja um die Weltmeisterschaft in Russland. Ja. Und die Idee wäre gewesen, gelesen von einem Hubschrauberflug, was er mit den Konstruktivisten zu tun hat, weiß ich nicht, über Moskau, wo man dann sozialistische Wohnblöcke gesehen hätte. Also okay. So eine völlig abstruse und bescheuerte Maßgabe, die sich nur Marketingleute ausdenken können, die das irgendwo abgeschrieben haben. Das war einfach eine schlechte Schrift, die für den Zweck ungeeignet war und die war peinlich und das muss man auch mal sagen.
Mhm. Genau, also für den Zweck ungeeignet, also kein gutes Design. Kommen wir nochmal zu dem Buch. Das gibt ja einen ziemlich historischen Überblick über die Entwicklung der Typo im Fußball. Würden Sie denn sagen, das ist ein gelungenes, lesbares Buch aus Ihrer Perspektive?
Ja, wunderbar. Es ist ja für alles was. Wenn Sie also Fußballfreaks sind, dann ergötzen Sie natürlich daran, so, kenne ich und kann ich mich noch daran erinnern. Also diese alten Déjà-vu-Sachen, die man bei solchen Büchern hat. Es ist sehr ausgiebig und sehr umfangreich, vor allen Dingen eben visuell beschrieben. Die Ziffern sind gezeigt, es sind auch die Gestalter benannt, wenn man sie denn kennt. Und es gibt ein bisschen Hintergrund, wer es gemacht hat, warum er es gemacht hat. Und man kann natürlich erkennen, logischerweise, wenn man das durchblättert, von die letzten, das ist nach Dekaden gegliedert, bis 2020, was sich da getan hat. Dass es immer mehr professionelle Agenturen werden, dass dann auch anscheinend Budgets vorhanden sind. Und vor allen Dingen aber, und das ist für mich als Gestalter das Wichtigste, dass es inzwischen eingebettet ist, also die Trikotbeschriftung in ein Gesamtkonzept. Also dass eben ein Düsseldorfer ist, fällt mir gerade ein, haben sie vor 3 Jahren neu gemacht, dass der Verein ein Erscheinungsbild hat. Mhm. Das sind die Fahnen im Stadion, das Logo, alles, was der Verein von sich ausgibt, bis zur Website hin, dass das sich auf dem Trikot natürlich niederschlägt. Denn da sieht man es ja, also wir von außen am meisten, ich gehe ja nicht zu Düsseldorf ins Stadion. Ja, genau. Mainz hat das gemacht vor einigen Jahren, auch mit der jungen Agentur. Kaiserslautern hat einen Berliner Gestalter gemacht, allerdings nur die Schrift. Und man muss ja auch sagen, wenn man Kaiserslautern-Fan ist, man ein echter Fan, da muss man ja auch leiden können, weil das sind ja die echten Fans angeblich, so à la Union hier. Und der hat gezeigt, also hier mein Freund Christoph, dass man sowohl eine gute Schrift machen kann, als auch eine Einzigartige, die zu dem Verein passt, die der Verein auch über Jahre mit sich tragen kann, weil sie eben Identität ausdrückt.
Virtuelle Räume für Begegnungen werden in diesen Wochen ja immer gefragter. Und das Online-Spiel Fortnite, wo ohnehin ja schon jeden Tag Millionen Gamerinnen, Millionen Gamer aus der ganzen Welt virtuell zusammenkommen, die haben jetzt einen neuen Modus, einen neuen Begegnungsraum. Aus Fortnite Battle Royale wird nämlich Fortnite Party Royale. Also aus dem Shooter wird ein Ort, wo man zusammenkommen kann zum Feiern und zum Musik hören und zum Abhängen. Wie gut sich Fortnite tatsächlich für so einen Ort eignet, das hören Sie heute im Kompressor-Podcast. Abonnieren kann ich nur empfehlen.